mit Thies.
Alexandra Reinwart ist Bestseller-Autorin. Sie lebt in Spanien. Eines der erfolgreichsten Bücher 2018. Es war unter den 10 meistverkauften Sachbüchern. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, wie sich dein Leben verbessert, wenn du dich endlich locker machst. Ihre Spezialität, das sind Selbstversuche mit Glück, Fitness oder Sex. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie wir uns selbst bescheißen, welchen Anteil die Medien daran haben, dass alles so schlimm erscheint oder warum Ratgeber eigentlich nie funktionieren. Hallo nach Stuttgart.
Ja, hallo zurück.
So einer von diesen seltenen Deutschlandbesuchen hier, ja, von der spanischen Frau.
Ja, ja, ich bin nicht so oft da.
So, normalerweise in Valencia zu Hause. Ja. Haben Sie schon genug Kaffee bekommen heute?
Ich habe jede Menge Kaffee bekommen. Ich habe es in mich reingeschüttet wie in einen Großbrand. Also ich bin topfit, ich bin wach.
Ja, denn du trägst ja doch erheblich bei zum Bruttosozialprodukt Spaniens, oder? Allein in die Kaffeeindustrie.
Ja, ich bin bemüht, sagen wir es so. Ich bin bemüht.
Es geht aber schon fast, was ich so gehört habe, ans Gesundheitsschädliche. Kann das sein?
Ja, das ignoriere ich. Also, was Kaffee und Wein und Bier angeht, bin ich da selektiv.
Also von Spanien aus versuchst du mit deinen Büchern und deinen eigenen Erfahrungen und auch Pleiten und Fehlern auch, darum geht es in dem neuen Buch, Denkfehlern, den Menschen ja auch zu helfen, dass das Leben dann vielleicht ein bisschen leichter wird, dass sie sich auch erkennen in diesen Büchern. Was? Ja, da ist, holst du schon ganz tief Luft.
Ich grätsch schon wieder.
Ich weiß,
rein.
Es ist kein Ratgeber, wollte ich auch nicht suggerieren.
Okay.
Ja, aber bitte, ich höre.
Ja, ob das irgendjemandem hilft, das weiß ich natürlich nicht. Mich freut es, wenn so ist, ja.
Aber du merkst es doch an den Reaktionen.
Ja, irgendwie, ne, ich erzähle eher von mir selber. Ich glaube, für die Leute ist es mir auch oft ganz angenehm, weil erstens müssen sie nicht gleich sofort selber loslegen, ne, sonst können schauen, was mir so passiert ist.
Ja.
Weil mir passiert irgendwie jede Menge Zeug. Und das ist natürlich auch unterhaltsam einfach. Insofern irgendwie sage ich auch niemandem, was er zu tun hat. Aber er kann natürlich gerne zugucken, was mir so Lustiges passiert und da Schlüsse daraus ziehen.
Ja, also wenn wir kurz nochmal zurückblicken auf die letzten Bücher. Wen in deinem Umfeld hast du denn aber auch wirklich tatsächlich zum Umdenken mal gebracht? Ob du das nun wolltest oder nicht?
Also es gab irgendwie besonders nett war es eigentlich. Es gibt ein Buch, also das ist der Vorgänger von diesem Glaub nicht alles, was du denkst. War ein Buch, da ging es darum, da habe ich mich damit beschäftigt, wie es wäre, wenn man noch ein Jahr zu leben hätte. Das heißt, das Leben ist zu kurz für später. Ja. Und da geht es eben darum, um was wäre man froh im Nachhinein, dass man es gemacht hat oder nicht gemacht hat. Und da hat zum Beispiel eine Freundin von mir, ich beziehe immer, ob sie wollen oder nicht, mein Umfeld da ziemlich mit ein.
Und die Namen sind echt?
Nee, die Namen sind geändert, ja, so weit schütze ich die dann alle schon.
Ich verstehe, also aber Jana heißt nicht Jana.
Die heißt nicht Jana, aber...
Wie heißt die in echt?
Nö. Netter Versuch.
Ja.
Aber die Leute gibt es tatsächlich irgendwie alle echt. Ja. Und die war wahnsinnig irgendwie verknallt. Die hat irgendwie jeden Tag einen Typen gesehen in der U-Bahn, der unfassbar gut ausgesehen hat, also sagt sie.
Ja.
Und hat sich nicht getraut, den anzusprechen. Und der hat sie auch komplett ignoriert, permanent. Und sie hat sich nicht getraut und irgendwie hat mir gesagt, ja, der nicht, wenn den anspreche und der weist mich ab, das ist so unangenehm, irgendwie einen Korb zu kriegen. Weil es auch so, ne, das ist dann so verletzter Stolz irgendwie. Und die hat sich aber mit mir so ein bisschen auf diesen Gedanken eingelassen, irgendwie, was wäre, wenn wir nicht mehr lang zu leben hätten und was wäre, wenn wir eben dann tatsächlich oder mal alt wären und zurückschauen, irgendwie was hätten wir bereut, nicht gemacht zu haben. Und da habe ich sie dann auch gefragt, wärst du, also gesetzt im Fall, du könntest dich an diesen Typen noch erinnern, wärst du froh, dass du ihn nicht angesprochen hast und auch keinen Korb gekriegt hast? Mhm. Und da hat sie irgendwann gesagt, nee, also ich reiße mich jetzt zusammen, ich mache das irgendwie, weil das ist natürlich ein Schmarrn. In dem Moment, ne, wo man sich das vorstellt, merkt man, dass so verletzter Stolz eigentlich totaler Unsinn ist. Es geht darum, irgendwie sagt er ja oder nein, irgendwie, also Schmerz oder Glück, irgendwie eins von beiden. Aber es ist natürlich besser, beides zu fühlen, als so lauwarm auf 7:30 rumzueiern.
Mhm. Aber ist das Schlimme der verletzte Stolz? Aber dieser Akt des Fragens ist doch schon so schmerzhaft. Aber bei mir hätte das mit Stolz nichts zu tun. Fragen könnte ich auch nicht, aber Stolz wäre mir eigentlich egal.
Ja, aber es ist so ein bisschen die Angst vor Zurückweisung, ne? Und diese Angst, die hält einem halt von ganz viel ab. Aber in dem Moment natürlich, wo du dir bewusst machst, du hast nicht mehr lang und du musst das wirklich ausnutzen, diese Zeit, irgendwie, die du hast, dann tritt diese Angst so in den Hintergrund und das ist ganz schön.
So leben, als hätte man nur noch ein Jahr. Wie leicht ließ sich das eigentlich mit deinem Familienleben vereinen? Also wenn man so alleine vor sich hin vegetiert, kann man ja machen, was man will. Aber du hast einen Sohn, du hast auch einen Freund. Wie leicht ließ sich das zusammenbringen?
Das ließ sich sehr leicht zusammenbringen, weil es hat dann gar nichts damit zu tun. Ich habe jetzt nicht mein Konto aufgelöst irgendwie und eine Weltreise gebucht. Es ging eher darum, irgendwie Prioritäten klar zu rücken, beziehungsweise so zu entscheiden, wie man wirklich will. Also von Herzen entscheiden. Und das, das passt eigentlich sehr gut. Das ist eigentlich auch was, was man viel öfter machen sollte, weil man eben nicht auf diese Angst hört. Ne? Man verschiebt auch Sachen nicht auf später. Das kann ich immer noch machen oder sowas. Das fällt dann weg. Und das ist eigentlich sehr schön. Und das ist irgendwie, gerade im menschlichen Miteinander ist das ganz fantastisch.
Aber prokrastinieren tust du immer noch bestimmt, oder?
Ja, ich bin super in den Prokrastinieren.
Also, ja, aber eigentlich verschiebt man es ja nicht auf später, sagst du.
Ja, aber Arbeit zum Beispiel.
Ja?
Ja, also das ist auch was, wo ich sage, das sind keine Herzenswünsche, ne? Sondern Arbeit irgendwie kann ich super nach hinten verschieben. Mhm. Ich habe auch irgendwie eben dieses neue Buch, wo es ja um Denkfehler geht, dieses Glaub nicht alles, was du denkst, das ist ganz praktisch, weil da habe ich irgendwie auch währenddessen erfahren, das geht ja allen so. Ja? Also wir haben so bestimmte Verzögerungstaktiken, einfach irgendwie, weil wir denken, wenn wir was auf später verschieben, dann entscheiden wir das mit dem Verstand. Ja? Also wenn ich sage, ich mache irgendwas nächste Woche oder auch ich fange nächste Woche irgendeine Diät an oder Sport oder was auch immer, dann ist es der Verstand. Und einfach habe ich aber nicht irgendwie klar, dass ich ja nächste Woche der gleiche Mensch bin, wie der ich heute bin, der nämlich überhaupt keinen Bock darauf hat.
Ja.
Und deswegen muss man sich selber so ein bisschen austricksen.
Aber vielleicht ist es ja auch besser, weil ich mehr Zeit hatte zum Nachdenken und vielleicht eine klügere Entscheidung treffe dann später.
Absolut, die Entscheidung ist natürlich klüger. Bloß nachdem wir permanent irgendwie damit konfrontiert sind, was wir eigentlich wollen, ist das natürlich so ein bisschen, ne, ist es dann hinderlich. Ja. Und es nützt auch gar nichts, wenn wir irgendwie uns dann Bücher über Zeitmanagement oder sowas kaufen, weil das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass wir im Moment immer lieber was Bequemeres machen.
Bevor wir gleich über Glaub nicht alles, was du denkst, sprechen, will ich trotzdem noch mal über dieses so leben, als hätte man nur noch ein Jahr. Was ist so dein Paradebeispiel, um einfach zu demonstrieren, dass das anderen vielleicht auch helfen würde? Also abgesehen von dem Typen, den man in der U-Bahn anspricht.
Ja.
Aber dein persönliches für dich.
Ja, mein persönliches. Also ich habe am Anfang auch gar nicht gedacht, dass das Projekt irgendwie so ausufert, sagen wir es mal. Aber es hat dann tatsächlich irgendwie im Laufe der Zeit, gab es dann ein Projekt für mich, ein ganz großes, nämlich so ein Traum, so ein Herzenswunsch eben. Ich wollte schon immer so ein Bed and Breakfast aufmachen. Aha. Also eine kleine Vermietung, ne, und unten eine Bar drin, ganz süß. Und dann hat sich das tatsächlich auch irgendwie im Laufe dieser Zeit irgendwie ergeben. Es gab irgendwie ein Haus, das wäre irgendwie zu verkaufen gewesen, so eine Ruine, also irgendwie wirklich, es fehlt das Dach und lauter solche Sachen. Und dann war die Frage, irgendwie geht man das vielleicht an tatsächlich oder nicht? Es war auch noch, ne, klar, es ist ein Haufen Geld und lauter sowas. Ja. Und ein Risiko. Und da habe ich dann schon irgendwie, das war der Moment, wo dann irgendwie auch alle gesagt haben, sag mal, du machst doch aber doch gerade so ein Buch, wo es genau um sowas geht. Ne? Also wo man irgendwie sich Herzenswünsche eben erfüllt und nicht sagt, naja, das mache ich vielleicht irgendwann oder das wird eh nicht funktionieren und sich eben das durch Angst nicht versauen lässt.
Mhm.
Und das habe ich dann tatsächlich durchgezogen. Also ich warte im Moment irgendwie auf die Genehmigung zur Renovierung.
Okay.
Und
das schon lange wahrscheinlich in Spanien?
Ja, eineinhalb Jahre dauert es.
Ja.
Das dauert ein bisschen, aber irgendwann wird es dieses Bed and Breakfast geben und es wird wahnsinnig schön werden natürlich.
Warum wollen eigentlich alle Frauen, um ein Klischee zu bedienen, in ein Restaurant oder vor allem einen Café aufmachen? Nicht ein Restaurant, einen Café aufmachen. Warum? Was ist es?
Ich finde, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Zum einen, irgendwie haben ganz viele Frauen, ich habe das auch, irgendwie so einen Hang zur Innendekoration. Also ich habe es irgendwie gern hübsch und mache es gern hübsch. Oder verlasse Orte gern hübscher, irgendwie, als ich sie vorgefunden habe. Und dann hat man so irgendwie die eigene Vorstellung von, wie es genau sein sollte. Und das ist reizvoll. Und dann hat es auch sowas Kommunikatives. Also ich finde es auch wahnsinnig schön, irgendwie, ne, diese Vorstellung, dass man da ist und kommen da Leute, man macht es denen schön irgendwie. Und ich finde das total eine schöne Vorstellung.
Aber es ist ja immer ein Café bei Frauen. Ja. Ich kenne keine Männer, also nicht viele, die sagen, ich möchte einen Café aufmachen. Hab's aber ganz oft von Frauen schon gehört. Oh, da müssen wir einen Café zusammen aufmachen. Oh ja, das machen wir. Den Satz, den kenne ich. Der begleitet mich schon. Also, aber es ist wahrscheinlich auch Frauenrunde einfach auch gemütlich, weil man denkt, da kommen dann noch viele Frauen, dann sind wir Frauen untereinander und dann haben wir ein schönes Umfeld.
Ja, und man ist auch sowas von kümmern, finde ich. Also generell, wenn man es gerne hat, irgendwie, dass man es Leuten schön macht irgendwie und das ist irgendwie, ich finde, das schon hat was für Umsorgendes.
Also es ist in der DNA. Männer und Frauen sind nicht gleich.
Überhaupt nicht.
Gut. Ist ja auch schön, das mal zu hören, ne? Zur Abwechslung. Nicht. Ist ja heutzutage auch nicht mehr so oft zu hören.
Ja, nee, sind sie nicht.
Glaub nicht alles, was du denkst. Das ist also ein Buch über typische Fehler, die man macht, weil man ja denkt, dass jeder Gedanke im Kopf auch immer der richtige ist und immer auch wichtig ist. Also, dass man sich selber glauben muss, im Prinzip vertrauen muss. Es sind anerzogene Denkfehler. Gut, wo fangen wir jetzt erstmal an? Was ist schon mal das Schlimmste? Was ist schon mal das Allerschlimmste?
Ja, es gibt viele Denkfehler, glaube ich, die stören uns nicht weiter. Ne? Die sind irgendwie auch nötig, weil das Gehirn ja irgendwie bewusst tatsächlich nur einen sehr kleinen Teil erledigen kann. Und einen ganz großen Teil muss das Unbewusste erledigen. Und das macht es auch ganz hervorragend. Es wird erst ein Problem, wenn man so im Laufe des Lebens, wenn man so irgendeinen Hau abgekriegt hat, ja, das haben wir irgendwie alle, vielleicht irgendwie, dass man sich nicht liebenswert findet oder dass man meint, man hat es nicht verdient, glücklich zu sein oder irgendwie sowas. Und das hat natürlich irgendwie Einfluss auf diese ganzen unbewussten Entscheidungen, die wir so treffen die ganze Zeit. Und wenn es dann eben so weit kommt, dass wir merken, irgendwie, Mensch, ich suche mir immer einen falschen Partner aus oder ich kann das Leben gar nicht so genießen, wie ich das gerne möchte, dann kann es eben damit zu tun haben, dass wir irgendwie unsere unbewussten Entscheidungen eben nicht beleuchten. Und das ist eben dieser Act, dass man Sachen ins Bewusstsein holt, da wo es hakt.
Wie kamst du jetzt überhaupt zu diesem Thema? Anlass war vermutlich das 17. Paar schwarze Schuhe im Schrank, das dich nachdenklich werden ließ, richtig?
Nein, das war tatsächlich so ein Beispiel, wo man sich selber so schön zuschauen kann, wie das Hirn irgendwie einen so bescheißt, beziehungsweise zur Hilfe springt. Also ne, wenn man vom Schuhregal, also Männer jetzt nicht so sehr, aber bei mir ist es auch so, wenn ich vom Schuhladen stehe und da stehen irgendwie ein paar schwarze Schuhe, die ich wahnsinnig toll finde irgendwie, und ich hetze einfach gerne, es macht aber eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, dann hilft mir mein Hirn und sagt so Sachen wie, eigentlich hast du ja eine Belohnung verdient oder schwarze Schuhe kann man immer brauchen oder das ultimative Argument ist immer, die sehen auch zu Jeans toll aus. Ne? Und dann habe ich irgendwelche kruden Argumente zusammengekratzt, um sie mir dann irgendwie endlich zu kaufen.
Machen wir halt so. Was uns hilft, das holen wir zusammen. Aus allen Winkeln.
Es funktioniert dann aber auch andersrum. Also wenn ich dann reingehe irgendwie und die gibt es in meiner Größe nicht, dann macht das Hirn gleich weiter und sagt, also so schön waren sie auch nicht oder ne, das Geld kannst du auch echt für was anderes brauchen. Und dann bin ich wieder ganz zufrieden.
Aber ist wirklich geil, oder? Wir denken zwei völlig entgegengesetzte Dinge und nur, weil die Grundvoraussetzung plötzlich eine andere ist. Einmal gibt es die und dann gibt es sie doch nicht und schon sind wir anders.
Ja, das Hirn sorgt einfach dafür, dass wir uns irgendwie schon irgendwie wohlfühlen mit dem, was wir tun. Und das ist ja auch ganz freundlich von ihm.
Wir sind alle Pippi Langstrumpf. Wir machen uns ja alle, ne? Die Welt.
Wie sie uns gefällt. Ja.
Das Buch beginnt gleich mit einer Liste, weil wir wissen ja, was uns gut tut. Ne? Freunde, gesundes Essen, frische Luft, Bewegung und so weiter. Ne? Wir wissen, was wir mehr machen sollen. Ja? Freunde treffen, kochen oder selbst kochen, kuscheln. Und was wir besser lassen sollten. Wein kippen, Netflix gucken bis in den Morgen und nörgeln. Klammer auf, gut, das mache vielleicht nur ich. Klammer zu, schreibst du. Worüber nörgelst du denn so immer?
Ich nörgel irgendwie wegen so Kleinscheiß. Irgendwie und bringe dann natürlich irgendwie meinen Mann damit in den Rand der Verzweiflung. Das sollte ich lassen, ja.
Ja, war ausgerechnet du. Ich meine, du weißt ja, wie es funktioniert.
Ja, wir wissen alle, wie es funktioniert. Eben, aber das Problem ist ja auch, dass man es trotzdem nicht hinkriegt. Ja. Das Beruhigende daran ist, dass niemand anders besonders besser hinkriegt.
Worüber hast du in den letzten 24 Stunden genörgelt?
Gar nicht, weil ich war irgendwie nur mit Magda hier unterwegs, irgendwie mit meiner Pressefrau vom Verlag. Und die haben mir überhaupt leider gar keinen Anlass zum Nörgeln.
Ach, und die ist so toll?
Die ist Wahnsinn.
Oh, da möchte ich die auch kennenlernen.
Tja, kannst du mal sehen.
Die erste Szene im Buch ist ja auch gleich eine Szene bei einer Freundin von dir, wo du die Ratgeber in der Wand so alle durchgehst und einfach unterm Strich stehen bleibt. Ratgeber führen oft gar nicht zum Erfolg.
Nein, funktionieren gar nicht.
Ne? Einfach, weil das ja gar nicht wir sind.
Ich kann dir genau sagen, warum. Weil Ratgeber machen nämlich genau das, die appellieren an den Verstand und das ist zwar toll, aber es nützt ja nichts. Also wenn ich zum Beispiel, zu wenig Selbstwertgefühl habe und ich habe irgendwie Ratgeber und in denen wird erklärt irgendwie, warum ich das gar nicht haben muss oder wo das herkommt oder sowas, dann verstehe ich das natürlich mit meinem Verstand und das ist auch interessant, aber das ändert ja mein Gefühl nicht.
Naja, klar. Ja. Ein ganz schöner Aspekt ist auch, die Medien in dem neuen Buch, die Medien haben einen wesentlich größeren Einfluss auf das Wohlbefinden der Allgemeinheit als bisher angenommen. Also, auch ich bin ein bisschen schuld, dass...
Absolut.
Dass ihr euch da draußen schlecht fühlt. Aber das ist schon ganz interessant. Ne? An welchem Beispiel können wir das ganz gut demonstrieren?
Ja, es gab mal ein Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich es so genau jetzt zusammenkriege. Und zwar ging es da um die Belastung von Elektrosmog. Und Probanden wurde ein Dokumentarfilm irgendwie gezeigt und gleichzeitig einer Testgruppe irgendwie natürlich ein anderer Film, der neutraler war. Aber dieser Dokumentarfilm hat sozusagen auf Gefahren von Elektrosmog hingewiesen. Und im Anschluss wurden alle Probanden einem angeblichen starken Signal ausgesetzt, also eben so Elektro-Wifi-irgendwas-Signalen, Funksignalen. Und diejenigen, die den Film gesehen hatten, die haben tatsächlich irgendwie körperliche Symptome entwickelt. Also die haben viel öfter den Raum verlassen, weil die Symptome so stark waren. Also die haben dann irgendwie Kopfschmerzen bekommen und Schwindel und denen wurde schlecht und sowas, obwohl tatsächlich kein Signal vorhanden war. Mhm. Also so ein bisschen, ne, das ist an diesen Placebo-Nocebo-Effekt gekoppelt, aber das ist tatsächlich, das hat Auswirkungen auf uns.
Ja. Mhm. An der Uni Mainz war das auch noch, noch so ein Test. Mhm. Ja. Heißt aber jetzt bezogen auf die Medien, es wird ständig irgendwas erzählt natürlich, auch im negativen Sinne, denn keiner interessiert sich für die positiven Sachen. Schlagzeilen sind oft die bedenklichen, die negativen.
Ja, und vor allem natürlich irgendwie macht es viel mehr her. Ne? Also irgendwie, Medien sind ja Unterhaltung und je greller und je schriller, desto besser oft.
Ja, die Abnehmer ja auch, die schalten ja auch nur ein oder lesen ja auch nur, wenn es irgendwas letztendlich Negatives ist.
Genau, und was möglichst Spektakuläres. Ne? Dann kommen sie natürlich mit so Sachen wie vermutlich, eventuell ist irgendwas, aber vielleicht auch doch nicht, da kommen sie halt nicht weiter damit.
Ja. Es bleibt bei uns hängen einfach, diese ganze Ansammlung von negativen Sachen. Die Welt ist eigentlich besser, als sie in den Medien dargestellt wird.
Ja, absolut. Irgendwie auch wenn Sie sich so Statistiken anschauen, ne, mit Kindersterblichkeit, Hunger auf der Welt oder solche Sachen, dass irgendwie, ne, Krankheiten und sowas, irgendwie das alles verbessert sich ja. Aber wir haben permanent irgendwie den Eindruck, alles wird immer schlimmer. Mhm. Aber das hatten irgendwie eben unsere Großeltern auch schon. Das ist irgendwie anscheinend ganz normal.
Ja, klar. Funktioniert eigentlich dieses beim Universum sich was wünschen? Also wirklich unwitz. Nein, das ist ja auch, ich kenne jemanden und ne, wenn die einen Parkplatz haben möchte, so wie deine Freundin Jana, die sich auch immer einen Parkplatz visualisiert und dann kriegt sie auch immer einen. Mhm. Und eben, ich kenne das auch so. Mhm. Diese Person sagt, okay, ich bestelle beim Universum diesen Parkplatz und es kommt aber auch tatsächlich ein Parkplatz.
Das ist ja ganz praktisch. Da könnte man vielleicht auch direkt bei ihr dann was bestellen. Ja, wenn ich sage, wir müssen heute um 15 Uhr müssen wir irgendwie in München sein zum Beispiel. Wenn sie so zwischen 15 und 15:15, wenn sie da irgendwie was freimachen könnte in Schwabing, das wäre fantastisch.
Machen auch alle Leute übrigens. Und ich finde es ganz interessant, dass du gleich gesagt hast, bei ihr.
Ja, natürlich.
Weil es ist natürlich eine Frau. Ich glaube, Frauen bestellen mehr beim Universum.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe lustigerweise diese Theorien, irgendwie, da sind Männer irgendwie tatsächlich auch mit dabei. Da geht es dann, ich weiß nicht, ob es um Parkplätze auch geht, aber zum Beispiel um dieses schlecht Schlafen bei Vollmond und sowas. Das haben irgendwie, ne, das sind Männer auch.
Habe ich auch schon mal geglaubt.
Die Glückssocken beim Meeting, das ist so eine Männersache, ne? Dass sie irgendwie sagen, Mensch, ich muss aber zum Meeting, muss ich diese Unterhose anziehen, damit es auch irgendwie gerade, ne, gut wird. Das ist natürlich, also in meinen Augen ist es ein kompletter Quatsch.
Also gut, Glückssocken verstehe ich, aber Vollmond, da denkt man, da ist etwas Physikalisches dabei. Wenn ein Mond schon das Meer bewegen kann, dann muss es doch auch für unseren Schlaf sorgen. Gibt es irgendwo auch nur einen Anhaltspunkt dafür? Nein. Auch nur wirklich ein Fitzelchen?
Nein, es gibt keinen Anhaltspunkt. Es gibt auch nicht, was auch oft gesagt wird, ne, dass häufiger gibt es Geburten bei Vollmond.
Ja,
und das Lustige ist ja auch, also das Tolle an Geburten, außer jetzt den Babys, ist ja auch, dass die recht penibel dokumentiert werden. Und das ist ganz, ganz klar zu sehen, dem ist nicht so. Ja. Das sagen aber lustigerweise auch Hebammen sagen das. Ja, irgendwie dieses bei Vollmond gibt es mehr Geburten. Aber das erklärt sich ganz leicht, weil einfach irgendwie am Ende von irgendeiner langen Schicht, ja, wo wirklich viel los war, schaut die Hebamme irgendwie raus und sieht, es ist Vollmond und bringt diese zwei irgendwie völlig unabhängigen Fakten miteinander in Zusammenhang. Ja, und vergisst irgendwie danach und dann irgendwann wieder ist es vielleicht so und sie hat eine anstrengende Schicht gehabt, schaut wieder aus dem Fenster, ist wieder Vollmond, denkt sie so, aha, ne, das hat was miteinander zu tun. Dann gleichzeitig zählen aber die ganzen anderen Arbeitstage oder vielleicht die ganzen anderen Vollmonde, wo es nicht so war, nicht. Wir haben einfach einen Hang dazu, irgendwie so Kreise, um Ereignisse zu ziehen, um die im Zusammenhang zu bringen, die eigentlich aber nichts miteinander zu tun haben.
Die Welt ist viel wahlloser, als wir ihr das eigentlich unterstellen.
Naja, wir sind halt irgendwie, wir müssen halt irgendwie auch Muster schaffen und Sachen in Zusammenhänge bringen. Irgendwie,
Nicht zu verzweifeln, ne?
Um nicht zu verzweifeln. Wir sind auch einfach völlig überfordert irgendwie mit der ganzen Information, die wir so kriegen die ganze Zeit. Also ich habe gesehen, das Bewusstsein schafft pro Sekunde 50 bis 60 Bits, was ja irgendwie super ist. Ja? Mhm. Aber es strömen jede Sekunde 11 Millionen Bits auf uns ein. Das heißt, irgendwie, es schafft nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Prozentteil ins Bewusstsein. Ja. Und der Rest muss ja irgendwie erledigt werden. Und da muss natürlich ein bisschen so generalisiert und über einen Kamm geschert werden, sonst käme ja zu nichts mehr.
Deshalb sehen wir so gerne die Dinge, die wir halt glauben. Ja. Und es war neulich, gab es erst im Fernsehen diesen Film über Manfred Schmieder und den Flotex-Skandal.
Aha.
Der hat ja Baumaschinen verkauft, Tausende, die gar nicht existierten.
Ah, schlau.
Und Geld gesammelt von der Landesregierung und so weiter. Und alle haben eben mitgemacht, weil sie ein Stück von diesem Kuchen abhaben wollten. Mhm. Und er hat dann den Satz gesagt, die Menschen sehen, was sie glauben.
Und, ja, und was und sie nicht wollen. Andersrum. Ne? Es ist, ich glaube, da ist irgendwie auch ganz viel, wenn Gier zum Beispiel dazwischen reinkommt, also gerade wenn es um Gewinne und Geld geht, dann ist man auch geneigt, irgendwie Sachen lieber nur diese Dinge zu sehen, die dem Volk versprechend dem entsprechen, als irgendwie tatsächlich ja, Risikofaktoren oder das irgendwie zu überprüfen und sowas.
Wir lieben eigentlich unsere Denkfehler. Mhm. Du hast diverse so aufgezählt auch in dem Buch. Also der Ich-mag-dich-Denkfehler zum Beispiel. Verkäufer, und das ist wir wissen das ja, das ist eine Strategie, die wollen, dass wir sie mögen.
Ja.
Deswegen sagen sie nette Dinge.
Ja.
Und die wollen, dass wir sie mögen. Mhm. Und ja, wenn wir das Gefühl haben, die mögen uns, dann tun wir alles.
Ja, absolut.
Aber wir wissen, so, dass er ein Autoverkäufer ist.
Obwohl wir es wissen. Deswegen ist das ganz lustig. Also ganz oft funktionieren ja Sachen, obwohl wir uns ganz klar darüber bewusst sind. Deswegen funktioniert ja auch Werbung. Natürlich weiß ich, dass irgendwie das Model im Fernsehen irgendwie, ne, dass deren Schönheit nichts mit der Creme zu tun hat, die sie da irgendwie in die Kamera hält, aber es funktioniert trotzdem.
Und das Foto schon gar nicht. Das ist einfach so ein bisschen dünn gesmorpht wurde, auch noch mal dünner.
Ist aber dem Unbewussten total wurscht.
Total. Interessant fand ich aber, und den hatte ich noch nicht drauf, im Gegensatz zu dem Autoverkäufer, den Benjamin Franklin-Effekt. Dass jemand uns sympathisch wird, und jetzt kommt's aber, wenn nicht wir, die helfen, sind die Tollen, sondern wenn wir uns helfen lassen, dann findet der andere uns toll.
Ja, das Ding ist irgendwie einfach, dass, ne, wenn uns jemand um einen Gefallen bittet und wir machen das, dann macht unser Hirn, bringt das so irgendwie, biegt es so hin, dass es sagt, naja, wenn uns der sympathisch ist, dann ist es ja ganz klar, dass wir das machen. Und impliziert dann sozusagen Sympathie. So. Und damit wir uns eben wohlfühlen, damit wir zufrieden sind mit unseren Aktionen. Das macht es ja ganz gut.
So einfach lässt sich unser komplett idiotisches Verhalten in der Welt erklären. Damit wir uns wohlfühlen einfach, damit wir uns besser fühlen.
Ja. Ja.
Es gibt ja auch, und da geht es bei dir ja auch immer generell drum, um überflüssige Dinge, die man kauft, obwohl man sie gar nicht braucht.
Ja.
Gehört dein Darth Vader Toaster, gehört der auch dazu?
Nein, der ist dringend vonnöten natürlich. Ey, auf dem Toast, wenn der rauskommt, ist das Star Wars Logo. Also wie man das nicht brauchen kann, ist mir ein totales Rätsel.
Wie bist du überhaupt nach Spanien gekommen? Also wo du ja hängen geblieben bist dann letztendlich.
Eigentlich war das totaler Zufall. Also es war ja schon irgendwie 2000, echt schon eine Zeit her. Und wir waren da irgendwie nur zufällig irgendwie in Spanien und auf dem Rückweg war es so schön, dass wir nur ein bisschen verlängert haben. Und haben uns dann irgendwie überlegt, wie das wäre, wenn man da hinziehen würde. Und dann hat es irgendwie 3 Monate gedauert und dann sind wir umgezogen. Es war irgendwie völlig unspektakulär. Es war natürlich irgendwie, klar, es ist eine Zeit lang her. Ich hatte kein Kind, ich hatte keine großen Sicherheiten, die ich aufgeben musste. Insofern war das nicht so ein großes Risiko. Ne?
Und es passte aber auch zu deiner Person. Also deine Mutter war nicht überrascht, dass du plötzlich in Spanien
überhaupt nicht
bleibst. Die hat ja auch schon miterlebt, dass du Sozialpädagogik studiert. Also du hast es mal probiert? Eine Woche? Oder wie lange war es?
2 oder 3.
2 Wochen, aber okay, gut. So, und dann bist du eingestiegen bei einem Kneipenkollektiv.
Ja.
Was war denn das?
Das war eine Kneipe, da habe ich angefangen zu arbeiten.
Und die gehörte mehreren dann?
Ja, genau, das war ein Kollektiv und da bin ich mit eingestiegen. Wir waren dann 5, glaube ich.
Ja.
Und dann bin ich nach einer Zeit aber wieder ausgestiegen.
Hast du irgendwas zu Ende gebracht dann? Aber so
jeden meinem Leben.
Studiomäßig? Außer Bücher?
Nein.
Nichts?
Nichts.
Und das macht dich dann so glücklicher wahrscheinlich, als wenn du die 4 Jahre vergeudet hättest da?
Ich habe keine Ahnung. Also ehrlich, ist glaube ich eine Typsache. Es gibt irgendwie, glaube ich, Leute, die sind froher, wenn sie irgendwie was Sicheres haben oder einen Abschluss haben oder irgendwas vorweisen können.
Ja.
Ich hatte das große Glück irgendwie, dass sich auch einfach vielleicht zufällig Sachen ergeben haben, dass das kein Problem war. Also ich habe dann auch in einer Werbefilmproduktion gearbeitet und auch da konnte ich ja nichts vorweisen, was ich jemals gemacht hätte.
Und warum haben die dich genommen? Einfach, weil du nett aussahst?
Also zum einen, glaube ich, brauchten die wirklich dringend Leute.
Okay, also die hätten jeden genommen.
Wahrscheinlich.
Höre ich daraus, okay.
Und ich hatte dann, klar, das war in Spanien schon, das war in Barcelona, ich konnte Spanisch und Deutsch. Dann
ja.
Und ich bin ganz plitsches Kerlchen, glaube ich, so. Ja. Und dann haben die mich genommen, haben es einfach ausprobiert. Und dann hat es gut funktioniert.
Ja. Wo kommst du eigentlich her in Deutschland? Ich weiß gar nicht im Augenblick.
Ja, ich bin in Nürnberg geboren.
Ach, in Nürnberg, richtig, das weiß ich.
Und bin aber mit 9 Monaten weggezogen. Also ich bin dann
aber nicht nach Norddeutschland?
Nee, ich bin in Regensburg aufgewachsen.
Regensburg, alles klar, unten. Stimmt. Nürnberg, das wusste ich auch. Aber als du jetzt Plitsches Kerlchen sagtest, da dachte ich, ist sie doch aus dem Norden irgendwie? Nee. Das ist so ein Norddeutsch, finde
ich. Ich habe eine gute Freundin, die ist aus Hamburg und die sagt manchmal so lustige Sachen.
Ja.
Und wenn es mir besonders gut gefällt, dann übernehme ich das in meinen Sprachwortschatz.
Indem du ja auch Wörter hast, die es gar nicht gibt.
Ja, das stimmt.
Das war ein Buchprojekt, nachdem du dann in Spanien erstmal arbeitslos warst,
ja,
oder?
Das
nach
war,
der Werbegeschichte.
Ja, genau, da war große Krise. Und dann hat es der Werbung, der Buddha so der Geldhahn zugedreht. Und dann kam zufällig auch wieder, Zufälle gibt es ja nicht mehr, ist unfassbar, kam irgendwie ein Freund und hat irgendwie gesagt, Mensch, ich mache hier so ein Buchprojekt, vielleicht hast du ja Lust mitzumachen. Ja. Und dann habe ich da mitgemacht und das war tatsächlich das erste Ding, wo ich mitgemacht habe. Da haben wir so Wörter erfunden eben. Und es war ein bisschen zäh eigentlich. Und der hat dann aber nach irgendwie noch zwei Bücher gemacht über so Zeitgeistphänomene, so kurze, böse Texte irgendwie. Mhm. Und da habe ich auch mitgemacht und es lief dann schon besser. Und dann habe ich das erste eigene mal probiert.
Ja. Mhm. Was waren so die Wörter, die von dir kamen?
Das weiß ich gar nicht mehr.
Ach, die gesagt, ohne diese, Witz, du, kein diese, einziges.
Ich weiß gar nicht mehr, wir hatten irgendwie, nee, aber ich weiß noch, dass wir, ich weiß nicht mehr welches es war, aber wir hatten uns ein Wort überlegt irgendwie für die Haltung, die man einnimmt, wenn man vor fremden Bücherregalen die Buchrücken liest.
Schön, ja. Aber echt schön.
Aber ich habe leider den Begriff vergessen, ja.
Ach Gott, hat sich nicht durchgesetzt.
Hat sich nicht, anscheinend nicht durchgesetzt.
Aber das wäre doch das Beste, oder? Wenn man mal einmal so ein Wort bringt und irgendjemand nimmt es auf und am Ende, 10 Jahre später, denkt man, Moment mal, dieses Wort, das haben wir damals erfunden. Ja, das wäre das Größte,
das
oder?
Das wäre natürlich Wahnsinn.
Ja. Hat es aber nicht gegeben.
Nee, hat es nicht gegeben. Nee, wir haben dann auch, das fällt mir an, direkt danach, wir haben ein Lexikon gemacht, auch zu dritt, und zwar die Brocklaus, hieß das damals. Mhm. So eine komplette Enzyklopädie voller Dinge, irgendwie, die es nicht gibt. Also Persönlichkeiten, Länder, Phänomene, Krankheiten, alles. Auch mit Fotos, wunderschön gemacht. Und alles davon gibt es nicht. Das war auch ein schönes Projekt.
Sehr schön. Mhm. Also du bist eine, die kommt überall zurecht, oder?
Ja.
Egal, wo du bist irgendwie. Oder gibt es irgendetwas, mit dem du fremdelst?
Ich fremdel permanent mit Zeug. Also. Ne, ich fühle mich irgendwie großen Menschenmengen unwohl. Es gibt jede Menge Situationen, die ich irgendwie versuche zu vermeiden, weil ich sie nicht schön finde.
Ja.
Aber jetzt so mit Situationen zurechtkommen, das kann ich, glaube ich, ganz gut.
Also deine Mutter, die hast du mal zitiert, die hat gesagt, auch dich kann man einfach mit dem Fallschirm überall absetzen. Das wäre kein Problem.
Ja, ich komme durch.
Auch im
Dschungelcamp?
Um
mich muss man sich nicht sorgen, auch im Dschungel, ja.
Wirklich?
Bestimmt.
Hättest du da Spaß dran, im Dschungelcamp das aufzumischen so ein kleines bisschen?
Also ich muss sagen, ich war vor kurzem, 2 Tage campen.
Ja.
Und nach der Erfahrung muss ich sagen, ich glaube nicht. Ja? Einfach irgendwie, bis man den Sand wieder aus den Ohren hat, das ist mir irgendwie, das ist nicht meins.
Ach guck mal, das doch nicht. Aber nee. Und das, wo du dir Spanien ausgesucht hast letztendlich.
Ja, aber in der Wohnung.
Okay.
Also ich wohne jetzt nicht am Strand.
Du arbeitest ja immer projektbezogen. Mhm. Das sind also Projekte, die du einfach machst und dann schreibst du drüber und die Menschen können dir dann einfach zugucken oder lesen und dir dabei sozusagen zugucken. Ganz zum Schluss will ich noch auf eines eben zu sprechen kommen. Einmal der Versuch auch mal ohne Make-up einfach mal. Was ist da geblieben von? Also ich weiß, du hast zum Bäcker, hast du dich getraut, ungeschminkt, mit Kindern auch mal losgegangen, ungeschminkt, das geht auch. Aber irgendwann so auf der Arbeit, da wird's kritisch. Was ist geblieben von diesem Projekt?
Also das war aus diesem am Arsch vorbei geht auch ein Weg, ne? Und irgendwie das war die Sache irgendwie, wo ich bei mir gedacht habe, irgendwie da pfeife ich jetzt einfach mal drauf. Das war so ein Einstieg, ne? Weil mit so Sachen, die einen nur selber betreffen, steigt man da irgendwie leichter ein. Das mit dem kein Make-up irgendwie, das hat sich durchgezogen. Also mir ist so ein bisschen wurscht, irgendwie wie ich aussehe. Einfach in dem Moment, weil ich mir denke, irgendwie wo komme ich hin und wie wichtig sind mir diese Leute tatsächlich? Also muss ich irgendwie, gibt es irgendeinen Grund, warum ich da irgendwie unfassbar toll aussehen muss oder einen guten Eindruck machen irgendwie will? Und das ist ja meistens nicht so.
Aber wer sagt denn, dass du besser aussiehst mit dem Make-up? Wer sagt denn das?
Du bist süß.
Ich sag's ja nur. Wer hat euch das denn vorgegaukelt irgendwann mal?
Ganz ehrlich.
Die Ägypter schon, oder?
Ey, wenn ich morgen aus dem Bett kriege und in den Spiegel schaue, ich kann dir ganz sicher verraten. Man sieht mit Make-up besser aus.
Dann glaube ich das.
Ja.
Alexandra Reinwart, die Autorin, der große Bestseller, war natürlich Am Arsch vorbei, geht auch ein Weg. Mhm. Und das neue Buch über all diese Denkfehler, die in uns drin sind, die wir machen, auch wenn wir eigentlich wissen, dass es Fehler sind. Und wir glauben es trotzdem. Umso amüsanter ist es natürlich, darüber zu lesen. In Glaub nicht alles, was du denkst.
Genau.
Dann wünschen wir schöne Rückreise, dann in die Heimat nach Spanien
dankeschön.
Wieder.
Mhm.
Schönen Sommer.
Danke, gleichfalls. Tschüss.
Talk mit Tees.